Wir denken ja immer, dass Organisationen in der Lage sein müssen, eigentlich alles gleichzeitig zu machen. Sie müssen die Mitarbeiter glücklich machen. Die Kunden müssen super zufrieden sein. Gleichzeitig muss die Politik befriedigt werden, weil ausreichend Steuern generiert werden. Die Umwelt soll geschützt werden und das alles gleichzeitig optimierend. Und das halte ich für naiv. Zielwidersprüche sind dadurch gekennzeichnet, dass sie im Widerspruch zueinander stehen. Und dann gibt es manchmal, ganz, ganz selten, irgendwelche Win-Win-Situationen, wo sowohl die Organisation als auch die Mitarbeiter als auch die Kunden davon profitieren können. Aber in 95% der Fälle geht der Vorteil des einen auf Kosten des anderen.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich möchte mit verschiedenen Experten und Expertinnen in diesem Podcast herausfinden, wie wir unsere körperliche, mentale und soziale Gesundheit im Arbeitskontext fördern können. In dieser Folge werfen wir gemeinsam einen Blick in das Innenleben von Unternehmen. Denn Unternehmen brauchen Regeln, um berechenbar zu sein und zu funktionieren. Würden sich allerdings alle an Vorgaben und Regeln halten, käme es zum Stillstand. Wir kennen alle die sogenannten Korinthenkacker oder Paragraphenreiter. Nichts geht mehr. Leichtigkeit und Geschwindigkeit gehen verloren und Planungen werden immer schwerfälliger. Darum werden wissentlich Regeln gebrochen, um Innovationen, Kreativität, Lösungen und Veränderungen zu fördern. Doch wie gehen wir mit diesen Regelabweichungen im Alltag um? Diese Frage habe ich Stefan Kühl gestellt. Als Soziologe an der Universität Bielefeld, Autor diverser Bücher über das Innenleben von Organisationen und als Organisationsberater der Firma Metaplan, weiß er ganz genau, wie Strukturen und Prozesse in Unternehmen die Produktivität, das Wohlbefinden und das Engagement von Mitarbeitenden beeinflusst. Daher haben wir im ersten Teil des Gesprächs darüber gesprochen, woran es in Unternehmen oft scheitert, dass so viele Menschen frustriert sind. Ob Hierarchie förderlich oder hinderlich ist und was er von diesen neuen Managementmethoden so hält. Kleiner Spoiler, so viel hält er von diesen modernen Managementmethoden nicht. Im zweiten Teil haben wir dann ausführlich über die Regelabweichungen gesprochen, die in der Soziologie sogar einen Fachbegriff haben: brauchbare Illegalität. Ich kannte das Konzept und die Gedanken persönlich im Vorfeld nicht und kann euch sagen, es lohnt sich definitiv bis zum Ende zuzuhören, da uns alle Regelabweichungen betreffen und wir einen anderen Umgang damit brauchen. Und bevor ich euch jetzt hier viel zu viel verrate, geht es rein in das Gespräch mit Stefan Kühl.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Kühl, schön, Sie endlich persönlich mal begrüßen zu dürfen. Ich habe schon viel gelesen und gehört und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt mal die Zeit haben zum Quatschen.
Ja, freut mich auch.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Sie sind einerseits sehr stark in der Wissenschaft tätig, aber auch als Organisationsberater in der Praxis. Was machen Sie lieber?
Ja, gute Frage. Also die Sachen, die mir schon sehr viel Spaß machen, ist einsam im Archiv oder in der Bibliothek zu sitzen und Bücher zu lesen. Das hat schon immer wieder auch hohen Grad an Befriedigung. Und zwar deswegen, weil man aus dieser Kurztaktigkeit rauskommt, die einem sonst ja im Berufsleben sehr stark begegnet. Also dieses Privileg, 2 Wochen keine E-Mails lesen zu müssen und sich nur mit Büchern auseinanderzusetzen oder nur Texte zu schreiben, das ist schon eine fantastische Sache, die nur die Wissenschaft bietet. Auf der anderen Seite sind natürlich sowohl empirische Projekte als auch Beratungsprojekte eine Möglichkeit, sehr nahe an das ranzukommen, wo das wilde Leben ist. Also man hat einen viel anderen Eindruck davon, was man gerade los ist, als wenn man sich das Wissen nur über Bücher oder Artikel aneignet. Deswegen ist eigentlich die Kombination ganz gut. So Phasen von sehr intensiver Arbeit in einzelnen Beratungsprojekten abgewechselt mit diesen Phasen von kontemplativer Zurückziehung mit wissenschaftlichen Texten macht letztlich den Charme dieser Tätigkeit aus.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist ja schön, auf der einen Seite alles in der Theorie zu lesen und auch zu vermitteln. Aber auf der anderen Seite, das weiß ich, Sie sind ja auch dann viel unterwegs und schauen sich ja wirklich Unternehmen teilweise vor Ort an. Ich glaube, die Kombination macht es ja dann am Ende wirklich aus für Sie, ne?
Ja, es gibt bei uns in der Organisationssoziologie, glaube ich, beides. Es gibt Personen, die reine Organisationstheoretiker, Theoretikerinnen sind, die ihre Erkenntnisse vom Lehnstuhl aus generieren. Das sind teilweise auch hochinteressante Einblicke, die man da bekommt, auch interessante Theoriefiguren, die entwickelt werden. Und die empirische Arbeit oder die Arbeit in Beratungsprojekten hat eine gewisse Form von Erdung, auf die ich ungern verzichten würde. Also sowohl was die Relevanz dessen angeht, was man gerade bearbeitet, als auch die ja, Inspiration, wo im Moment gerade interessante Themen sind, die vielleicht in der Wissenschaft so noch nicht aufgegriffen worden sind.
Ja, sehr schön, Herr Kühl. Bei uns geht es ja darum, dass Menschen gesund arbeiten und leben können, dass sie zufrieden sind, dass sie auf der Arbeit engagiert sind und mehr Lust als Frust verspüren. Aktuell sieht die Lage nicht ganz so gut aus. Viele Mitarbeiter erleben mehr Frust als Lust auf der Arbeit. Sie fühlen sich nicht ganz so verbunden. Manchmal macht sogar die Arbeit krank. Von der Unternehmensseite, Herr Kühl, heißt es dann immer oft, der Mensch muss das Verhalten ändern. Also den Betroffenen wird dann empfohlen zu meditieren, sich gesünder zu ernähren, mehr zu schlafen, besser mit Stress umzugehen und, und. Wenn man sich Ihr Profil aber auf der Unternehmensseite Metaplan mal anschaut, zitieren Sie Wolfgang Schnelle, nicht das Verhalten der Menschen, sondern die Verhältnisse ändern. Sagen Sie vielleicht damit, dass der Grund für vielleicht diesen Frust vielmehr ein Management- und Organisationsproblem ist?
Ja, wo sollte er sonst herkommen? Also, dass der einzelne Mensch dafür verantwortlich ist, dass er auf der Arbeit Frust empfindet, finde ich jetzt sehr kurz gedacht. Also gerade angesichts eines Arbeitsmarktes, wo ja doch eine relativ große Möglichkeit auch im Moment besteht, Jobs zu wechseln. Das heißt, immer dann, wenn ich in der Organisation reinkomme und ich habe eine extrem hohe Fluktuationsrate von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann ist das ein deutlicher Indiz dafür, dass in dieser Organisation in irgendeiner Form was gerade nicht passt und man sich anschauen muss, woran es liegt. Und dann gibt es Organisationen, die dann argumentieren und sagen, naja, es gehört mit zu unserem Geschäftsmodell, Mitarbeiter in 2, 3, 4 Jahren zu verheizen und zu wissen, dass sie dann irgendwann weiterziehen. Und die Mitarbeiter wissen das dann idealerweise auch, dass das so ist. Aber es gibt natürlich schon Organisationen, die auch einen anderen Anspruch haben und an langfristiger Mitarbeiterbindung Interesse haben. Und da dann genauer hinzugucken, was die Faktoren sind, die dazu beitragen, dass Mitarbeiter gelangweilt, überfordert sind, zu Alkoholikern werden, ist natürlich eine interessante Frage.
Sie bekommen ja viele Einblicke in Unternehmen und ganz wichtig, das sagen Sie auch immer in Ihren Vorträgen, jedes Unternehmen ist anders und individuell, gerade was auch die Branchen betrifft. Aber können Sie so eine Art, ja, nicht Fazit ziehen, aber woran scheitert es oft in Unternehmen? Haben Sie da vielleicht so 1, 2 Faktoren, die Ihnen immer wieder begegnen? Also woran scheitern oft die Organisationen?
Ja, es gibt sicherlich nicht die 1, 2 Faktoren, an denen das scheitert. Das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Aber es gibt sicherlich so bestimmte Scheinwerfer, die man auf bestimmte Fragen, bestimmte Themen werfen kann. Also ein Punkt, mit dem ich häufiger konfrontiert bin, weil ich stark mit Organisationen auch arbeite, die auf eine Zweckidentifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Also die da die Mitarbeiter darüber mobilisieren, dass sie sagen, wir machen hier übrigens was ganz, ganz Tolles. Wir retten die Welt. Und
also
diese
ganz
Organisation
schönen Purpose haben, sozusagen haben.
Ja, Purpose oder also, und das sind nicht unbedingt nur Organisationen, wo dieser Purpose dann irgendwie erfunden wird und man dann mit großer Begeisterung neue Babywindeln oder so entwickelt. Natürlich hat das eine Sinnhaftigkeit, aber zu sagen, es ist mein Lebensinhalt, Babywindeln zu entwickeln, ist vermutlich nicht so unbedingt naheliegend. Aber es sind Organisationen, die eben doch häufig eine starke Zweckidentifikation haben, jetzt im Bereich von Nichtregierungsorganisationen, wo es um politischen Zweck geht, Identifikation mit bestimmten religiösen Werten oder viele auch jetzt im Bereich von Entwicklungshilfe. Dass für diese Organisation es schon auch problematisch ist, dass die Leute mit einer hohen Identifikation reinkommen und dann sowas wie den Praxisschock erleben und damit umgehen müssen. Also die Diskrepanz zwischen dem, was die sich vorstellen und was ja teilweise dann auch von den Organisationen nach außen präsentiert wird und dem, was sie alltäglich erleben, ist teilweise so groß, dass da sehr starke und sehr heftige Reaktionen drauf kommen. Das ist, finde ich, schon ein Problem, was in irgendeiner Form bearbeitet werden muss. Also wenn Sie jetzt so Bereich Altenpflege oder zum Beispiel ist auch das, was wir in Schulen erleben, wo ja doch häufig auch Lehrerinnen und Lehrer mit einer hohen Identifikation in diesen Job gehen und dann nach 1, 2 Jahren feststellen, oh, das ist doch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, stellt das für eine Organisation ein Problem dar. Mhm. Und andere Organisationen, die gar nicht erst den Antrieb haben, den Leuten die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit zu vermitteln, haben dieses Problem der Entfremdung aufgrund von Überidentifikation nicht. Wenn ich jetzt bei McDonald's oder Burger King oder wie diese Ketten da alle heißen, einen Job anfange zu machen, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Sinnhaftigkeit meines Lebens in dieser Tätigkeit liegt, sondern ich weiß, es geht um Tauschgeld gegen Arbeitskraft. Und da gibt es diese Frustrationserfahrung nicht in der gleichen Art und Weise. Also deswegen muss man sich, glaube ich, schon die Spezifik einzelner Organisationen anschauen, um drauf zu kommen, woran jetzt Probleme in dieser Organisation bei der Bindung von Mitarbeitern genau besteht.
Wenn wir jetzt aber in die Wirtschaftswelt schauen, so in die klassischen Unternehmen, Sie haben jetzt gesagt, auf der einen Seite Purpose, die Identifikation mit dem Unternehmen. Auf der anderen Seite bekommt man ja auch gerade mit, dass oft Mitarbeitende so ein bisschen die fehlende Autonomie so ein bisschen kritisieren. Und dann ist jetzt ja oft ein Trend, ein Buzzword so ein bisschen in die Richtung, ja, wir müssen Hierarchien abbauen und müssen die Mitarbeitenden da mehr in die Eigenverantwortung bringen. Was halten Sie davon? Bringt es etwas, Hierarchien abzubauen?
Naja, also erstmal muss man sagen, in dem Moment, wo ich in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung oder auch im Krankenhaus anfange zu arbeiten und zu sagen, ich gehe dahin, um Autonomie zu haben, das ist vermutlich der falsche Ansatz. Und zwar deswegen, weil die Tätigkeit in Arbeitsorganisationen erstmal darin besteht, sich Anforderungen einer Organisation unterzuordnen. Das mag irgendwie schmerzhaft sein. Das ist quasi das Prinzip kapitalistischer Wirtschaft, die darin besteht, dass man seine Arbeitskraft verkauft und dafür aber das macht, was die Organisation von einem verlangt. Das kann man kritisch oder gut sehen, das will ich gar nicht an der Stelle beurteilen. Aber das ist das Prinzip. Und das heißt, man gibt in dem Moment, wo man Mitglied einer Organisation wird, ein Höchstmaß an Autonomie erstmal ab. Man hat nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, was man eigentlich genau machen kann. Also selbst ich, der vermutlich in einer Tätigkeit sich befindet, die aufgrund der Forschungsfreiheit und der Lehrfreiheit ein Höchstmaß an Autonomie gibt, auch ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt einfach mal 2,5 Jahre nur forschen. Oder selbst wenn ich sagen würde, ich möchte gerne, weil ich meine Studenten so toll finde, was ich wirklich auch tue, einfach das Fünffache lehren von dem, was ich bisher gelehrt habe, würde meine Universität irritiert reagieren und mir das vermutlich verbieten und sagen, das kommt gar nicht in die Tüte, weil das uns unseren Stellenschlüssel kaputt macht oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, man gibt in dem Moment, wo man in eine Arbeitsorganisation geht, dieses hohe Maß an Autonomie ab. Und dann kann man natürlich sagen, ach, so ein bisschen mehr Autonomie hätte ich gerne. Ich würde auch ein bisschen gerne mit bei den Zielen diskutieren. Aber das wird überhaupt erst deutlich vor dem Hintergrund dieser Abgabe von Höchstmaß der Autonomie in dem Moment, wo ich in die Firma oder in die Verwaltung eintrete. Und dann sind diese Fragen von, arbeite ich jetzt mit vielen Hierarchien oder mit wenigen Hierarchien, vergleichsweise irrelevant im Vergleich zu diesem Prinzip, den man sich erstmal unterwerfen muss, wenn man Mitglied einer Organisation wird.
Was ich aber interessant fand bei Ihnen, weil das Gegenteil von Unternehmen, die starke Hierarchien haben, sind ja holokratisch geführte Unternehmen, also wo Hierarchien abgebaut werden, wo Teams abgebaut werden und die Menschen in einem ganz anderen Setting miteinander arbeiten. Und da haben Sie ganz spannende Erkenntnisse gesammelt, was ich so im Vorfeld recherchieren konnte. Mögen Sie das mal kurz teilen? Was findet man in solchen Unternehmen, wo ja die Hierarchie abgebaut wird? Was haben Sie da vorgefunden? Was war die Überraschung?
Naja, es gibt zwei Varianten. Es gibt einen Trend, darin besteht, möglichst viel an Formalität, an Bürokratie rauszunehmen, möglichst viel an Hierarchiestufen rauszunehmen und auf selbststeuernde Teams zu gehen. Und diesen selbststeuernden Teams aber auch zu überlassen, wie sie miteinander zusammenarbeiten. Und natürlich ist das erstmal eine Form von Gestaltungsfreiheit, die entsteht. Aber wir wissen auch sehr genau, dass Organisationen, die eben mit sehr wenigen Fremdregeln und ohne Hierarchie auskommen, begrenzte Konfliktreduzierungsmechanismen haben. Also wenn man jetzt eine positive Funktion von Hierarchie sehen möchte, dann besteht sie darin, dass eine Person existiert, die im Konfliktfall sagen kann, was getan werden muss. Oder die zum Beispiel auch bei zwei Personen, die dann in einem Team drin sind und miteinander nicht zurechtkommen, sagen kann, hör zu, ihr müsst euch jetzt einigen oder ihr müsst jetzt miteinander zurechtkommen, ansonsten müsst ihr gehen, habt ihr in dieser Organisation nichts zu suchen. Das heißt, diese Hierarchie hat in gewisser Art und Weise bei Konflikten einen zivilisierenden Effekt. Und in dem Moment, wo ich jetzt eine Hierarchiestufe rausnehme oder komplett auf Hierarchien verzichte, habe ich diesen Mechanismus zur Lösung von Machtkonflikten nicht in der gleichen Art und Weise, sondern die entwickeln sich dann teilweise wie eine Epidemie, also die werden nicht gebremst und irgendwann ist die ganze Organisation davon betroffen. Sie sehen das bei Parteien, bei bestimmten Vereinen, bei selbstverwalteten Betrieben, die genau auf solche Mechanismen dann verzichten. Das heißt, man hat schon die Situation, dass diese Organisationen, die hierarchielos laufen, also nicht wenige Hierarchien haben, sondern gar keine haben, dass die faktisch bei einer Gutwettersituation hervorragend funktionieren. Und in dem Moment, wo es dann zu Konflikten kommen, kaum Möglichkeiten haben, die produktiv zu bearbeiten, extrem viel Zeit in diesen Klärungsprozessen bringen. Mhm. Und dann kann man natürlich irgendwie gewaltfreie Kommunikation als Training machen oder Konfliktlösungsmechanismen einführen. Aber die ersetzen letztlich nicht den Mechanismus, den Hierarchie bei der Auflösung von Konflikten haben kann. Deswegen bin ich da, mache ich die Euphorie an der Stelle nicht so mit, weil ich sage, natürlich haben stark hierarchisch organisierte Unternehmen, Verwaltungen auch entsprechende ungewollte Nebenfolgen. Aber umgekehrt ist es eben genauso. Deswegen kann man nicht sagen, das eine ist gut, das andere schlecht.
Und das fand ich so spannend. Ich habe ein paar Vorträge von Ihnen auf YouTube mir angeschaut und da hatten Sie nämlich von Schattenhierarchien und Hinterbühnen gesprochen, dass nämlich, obwohl ja die Hierarchien abgebaut werden, trotzdem dann so informelle Hierarchien ja irgendwie trotzdem entstehen, weil, da können Sie mich sonst berichtigen, weil wir Menschen ja anscheinend im Arbeitskontext für so eine Art Hierarchie ja schon irgendwie gemacht sind. Also wir suchen das ja auch irgendwie alle, oder?
Naja, wir Soziologen haben das mit dem Menschen nicht so sehr. Also wofür der Mensch gemacht wird, ist ja dann,
oder wie erklären Sie sich sonst, dass solche Schattenhierarchien oder so informelle dann trotzdem entstehen, obwohl ja keine offiziellen da sind?
Ja, also es fällt ja auf. Also ich weiß nicht, wie Sie so privat mit Ihren Freunden unterwegs sind oder mit Familie oder in Liebesbeziehungen oder so. Also da habe ich jetzt nicht starken oder sehe ich keinen starken Drang, dass das unbedingt immer hierarchisch strukturiert sein muss, sondern dass die sind in der Regel davon befreit. Das heißt also, dass der Mensch generell eigentlich an Ober- und Unterordnungsverhältnissen interessiert ist, das glaube ich nicht. Was ich beobachte, ist, dass in Organisationen ab einer bestimmten Größe man nach Mechanismen sucht, wie Koordination stattfinden kann. Dass Hierarchie an der Stelle ein Koordinationsmechanismus ist, der dazu beiträgt, diese Sache funktionsfähig und einigermaßen reibungslos zu halten. Mit allen Verlusten, die damit zusammenhängen. Weswegen es denn möglich ist, wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt mit seinen besten Kumpels, seinen besten Freundinnen eine Firma gründet und sagt, so, und wir machen das jetzt ganz anders als in dem Großkonzern, wo wir vorher zusammengearbeitet haben, es vergleichsweise einfach ist zu sagen, naja, und Hierarchiefreiheit ist doch notwendig. Aber man kann in diesen Organisationen beobachten, dass wenn die dann anfangen zu wachsen, dann irgendwann so Fragen aufkommen, so wer müsste denn eigentlich jetzt weniger miteinander reden und wie können wir jetzt bestimmte Spannungen auflösen, ohne dass das denn irgendwie immer alles ausdiskutiert werden muss. Und dann merkt man, wie sich da Hierarchien ausbilden. Mhm. Also ich finde, dass das eins der Probleme ist, die wir im Moment gerade in der Diskussion über neue Organisationsformen haben, dass diejenigen, die am lautesten danach rufen, dass Hierarchien abgeschafft werden sollen, aus so Kleinstbuden kommen. Das sind irgendwelche von Großorganisationen gefrusteten Ex-Managerinnen oder Ex-Mitglieder, die dann ihre kleine Beratungsboutique aufmachen, die dann zu zweit, zu dritt oder vielleicht auch alleine funktionieren und sagen, auf Hierarchien sollte ja zukünftig verzichtet werden. Was ja in diesen kleinen Strukturen auch funktioniert, aber als Empfehlung für Großorganisationen eben nicht läuft. Mhm. Und deswegen ist eben der Testfall für die Frage des Abbaus von Hierarchie, ob es die Organisation mit 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Mitarbeiterinnen gibt oder Mitarbeitern gibt, die in der Lage sind, komplett auf eine Hierarchie zu verzichten. Die nehmen vielleicht mal eine Hierarchiestufe raus, aber komplett drauf zu verzichten, kenne ich keine einzige Organisation. Und deswegen halte ich das eben für eine vergleichsweise organisationsnaive Sicht, die da im Moment propagiert wird.
Sie haben jetzt gerade schon die Beratungsunternehmen angesprochen, denn wenn es viel Frust und viele Probleme gibt, werden ja immer neue Ansätze, neue Trends, neue Buzzwords irgendwie hervorgerufen und also solche neuen Managementmethoden irgendwie auch gefordert. Ne? Also neben der Hierarchie sind so Buzzwords wie Agilität, OKRs und. Von diesen ganzen modernen Managementmethoden halten Sie aber gar nicht so viel. Mögen Sie mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, warum?
Ich habe da eine pragmatische Vorgehensweise jetzt als Organisationspraktiker. Als Organisationspraktiker, wenn ich im Beratungsprojekt bin und es gibt jetzt gerade irgendwie eine Managementmode, die durch die Unternehmen getrieben wird, die noch nicht verbraucht ist, dann gehöre ich auch zu den Leuten, die dann sagen, naja, wenn Agilität da im Moment gerade irgendwie eine Motivation in der Organisation auslöst, weswegen soll ich diesen Begriff nicht nutzen, weil er eben bestimmte Kräfte mobilisieren kann. Die Begriffe sind in der Regel so abstrakt und so breit angelegt, dass man darunter alles machen kann. Also es ist völlig egal, ob man da jetzt Hierarchiestufen abbaut oder aufbaut. Man kann das alles Agilität nennen. Ich habe Beratungsprojekte gesehen, wo unter dem Label von Agilität zwei Hierarchiestufen eingeführt worden sind. Das hieß dann halt anders und ging es um schnelleres Entscheiden und im Gesichtspunkt von Agilität. Und dafür brauchte man halt eine Hierarchiestufe mehr und die wurde dann da reingesetzt. Das heißt, ich bin als Praktiker da ganz pragmatisch, sagt dann aber auch mit dazu, hört auf alle Fälle auf, an diese Sachen inhaltlich jetzt zu glauben, sondern setzt sie strategisch ein. Für uns Organisationstheoretiker, also wenn ich jetzt einen anderen Hut aufsetze, den des Wissenschaftlers, sind das vergleichsweise langweilige Themen, weil bei den Prinzipien, die da erfunden werden, absolut nichts Neues drin ist. Also wenn man sich anguckt, wie sich das Denken über Organisation entwickelt hat, kamen so die Organisationen, sagen wir mal so 1850, 1860, bildeten sich die Arbeitsorganisationen so aus, wie sie auch heutzutage noch relativ ähnlich sind, auch in diesen verschiedenen Varianten, stark durchtheorisiert oder auch mit mehr Freiheitsgraden. Und eigentlich hat man im Zeitraum 1910, 1920 sowohl in der Theorie als auch in der Praxis alles gesehen, was in Bezug auf Organisation vorstellbar ist. Und seitdem ist eigentlich nichts Neues mehr dazu gekommen. Also dann gibt es noch manchmal so Spielarten, also diese Kombination einer Hyperformalisierung mit Selbstorganisation, wo halt irgendwie so sehr ausführliche Rollenbeschreibungen in selbstorganisierten Organisationen angelegt sind. Das ist was Neues, das haben wir in dieser Kombination bisher noch nicht gehabt, weil dafür die IT-Systeme noch nicht geeignet gewesen sind. Aber das sind so Spielarten von dem, was schon mal da gewesen ist, sodass wir eigentlich für jedes Organisationsmodell, was propagiert wird, sehr genau sagen können, was die Effekte sind, die sich dadurch einstellen. Mhm. Und das Problem bei den Management-Moden ist, dass sie in gewisser Art und Weise dümmer machen, weil man ja so tut, als wenn da was ganz Neues kommt, anstatt zu sagen, und übrigens, das, was wir jetzt, OKR, ich musste, als ich das erste Mal gehört habe, OKR, was soll, sie benutzen das als Abkürzung, mal davon ausgehen, alle wissen, was es ist. In 5 Jahren weiß das niemand mehr, weil das Ding dann durch ist. Also Objective and Key Results habe ich mir dann erklären lassen, nachdem mir dann meine Kolleginnen in der Supervisionsgruppe alle so ganz irritiert mich angeguckt haben, dass ich es nicht kannte vor ein paar Jahren. Und dann habe ich halt nachgefragt, was ist denn das eigentlich? Und das ist ein Modell, was früher Management by Objectives hieß, davor Zielvereinbarung oder Führen über Ziele. Und ja, wenn man jetzt im Militär guckt, eigentlich so als Prinzip mit der preußischen Militärreform als Grundgedanke in das Organisationsdenken reingekommen ist. Und das heißt, wir wissen eigentlich sehr genau, was die Vor- und Nachteile einer Führung von Mitarbeitern über Zweckprogramme ist. Das wissen wir seit 100 Jahren. Und jetzt wird aber unter dem Label Objective and Key Results das alles nochmal neu propagiert. Und das Wissen darüber, was die negativen Effekte oder die problematischen Effekte sind, verschwindet durch diesen neuen Begriff. Und deswegen glaube ich, dass man nicht organisationsklüger wird, wenn man diese Management-Moden nicht strategisch einsetzt, sondern versucht, sich mit denen in irgendeiner Form zu identifizieren.
Ist das dann so ein bisschen wie in der Ernährungsbubble, wo ja auch immer mal wieder alles so wiederkommt? Also wie so Zyklen, würden Sie sagen, das ist auch so ein bisschen in der Organisationsstruktur, dass mal mehr Hierarchie gefordert wird, dann wird wieder weniger Hierarchie gefordert und dass das immer so ein wellenförmiges, dass alles immer wiederkommt irgendwie. Also wie sehen Sie das?
Ja, also das ist, finde ich, erstmal sehr plausibel, dass sich das um wirkliche Moden handelt. Mhm. Und man kann da Kleidermoden nehmen oder Ernährungsmoden, Einrichtungsmoden in Wohnungen oder eben Managementmoden. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass wenn ich jetzt so, kenne mich jetzt mit Kleidermoden nicht besonders gut aus, aber was ich mir habe sagen lassen, ist, dass manchmal irgendwie enger geschnittene oder weiter geschnittene Hosen innen sind. Dass man in der Regel in der Lage ist, bei diesen Modeentwicklungen jeweils immer zu sagen, jetzt ist gerade das in und jetzt ist gerade wieder das andere in. Bei Organisationsmoden ist es so, dass dadurch, dass Hierarchien oder Abteilungen generell einen schlechten Klang haben, wir sehr selten so offensiv vertretene Trends haben, wo gesagt wird, so jetzt brauchen wir mal wieder so richtig Hierarchie in der Organisation. Sondern die Organisationen, die denn solche Prozesse von Enthierarchisierung durchlaufen haben, die bauen ihre Hierarchien dann eher stillschweigend unter einem neuen Label auf, um dann irgendwie 10 Jahre später wieder damit konfrontiert zu werden, dass es negative Effekte dieser Hierarchie gibt. Und dann bauen sie es wieder unter einem neuen Label ab. Also so diese, wir beobachten meistens nur immer diese Bewegung in Richtung auf eher so paradiesisch klingende Zustände. Selbstorganisation, Autonomie, Partizipation, also die ganzen positiv besetzten Begriffe werden dann offensiv propagiert und die Gegenbewegungen finden eher so stillschweigend statt. Begriffen wie Compliance oder sowas in der Richtung, das sind dann meistens so Verregelungs-, Hierarchisierungsprozesse, die in Organisationen unter solchen Labeln durchgeführt wird, ohne dass dann eben immer mit dazu gesagt wird, dass Compliance heißt immer Formalität, heißt stärkere Verregelung, heißt in der Regel hierarchische Verantwortung. Mhm. Und deswegen gibt es da kleine Unterschiede, aber im Prinzip können Sie sagen, es ist eine typische Modenentwicklung, die wir bei Organisationsstrukturen beobachten können.
Diese Modeerscheinungen jetzt, wie Sie es ja auch nennen, die kommen ja oftmals jetzt daher, dass jetzt ganz oft ausgerufen wird, dass wir in unsicheren und schnell verändernden Umwelten leben, also dass die Rahmenbedingungen gerade so total unsicher sind und sich schnell verändern. Was ich aber interessant fand, war, dass Sie in einem Artikel oder in einem Vortrag auch gesagt haben, es wäre völlig utopisch zu denken, wir könnten jemals den Zustand einer, ich zitiere, stabileren, sicheren, einfachen und eindeutigeren Gesellschaft zu kommen. Also ist dieses Paradies, was Sie vielleicht auch gerade eben beschrieben haben, ist das wirklich eine Utopie, dass wir in so einen Zustand kommen, wo alles sicher ist, alles geregelt ist, sondern wir uns eher daran gewöhnen, dass es immer unsicher ist, egal zu welcher Zeit? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also das Argument läuft ein bisschen anders. Das Argument lautet, dass immer die aktuelle Management-Generation das Gefühl hat, wir leben in außergewöhnlich unsicheren Zeiten. Und das ist natürlich für diejenigen, die Management-Konzepte verkaufen, ganz angenehm, weil man sagen kann, also früher war das alles stabil, aber jetzt wird es erst unsicher und deswegen braucht ihr das, das und das. Und das halte ich für eine Illusion. Also natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt in die Stammesgesellschaften zurückkehre und ich rede über irgendwie Germanenstämme, dann hatten die vermutlich relativ lange Stabilitätshorizonte. Also da kann man schon sagen, da gibt es vielleicht andere Formen von Unsicherheit als jetzt heutzutage. Aber aus meiner Sicht beginnt letztlich mit der Moderne, die dieses hohe Maß an Unsicherheit, was herrscht. Und das ist aber ein Merkmal der Moderne. Also wir nennen das soziologische Kontingenz. Also man kann es so machen, man kann es aber auch anders machen. Und weil man mit anderen zusammenwirkt, verunsichert das natürlich insgesamt sehr stark. Und ich halte, was ich für irritierend und auch für falsch halte, ist zu sagen, naja, jetzt im Jahr 2024 leben wir in besonders unsicheren Zeiten und dann verweist man auf Gaza, man verweist auf Ukraine, auf irgendwelche Pandemien und vergisst, wenn man jetzt den Zeitraum 1918 und 1917 nimmt, spanische Grippe, Erster Weltkrieg, völlig neue Zuordnung von Staaten, technische Erfindungen, die die Wirtschaft extrem revolutioniert haben, wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine Dimension hatten, die deutlich stärker gewesen sind als das, was wir im Moment gerade in wissenschaftlichen Erkenntnissen erleben. Also nicht nur so inkrementale Veränderungen, sondern quasi Paradigmenwechsel, revolutionäre Umstellung in der Art und Weise, wie darüber gedacht worden ist. Und dann finde ich es vergleichsweise irritierend, um nicht zu sagen, ich finde es schlichtweg falsch zu sagen, unsere Zeiten sind jetzt unsicher im Vergleich zum Zeitraum 1903 oder 1891 oder 1954, also das ist schlichtweg falsch. Also wir haben als Konstanze in der Moderne eben die Möglichkeit, Sachen anders zu machen und dadurch eben Unsicherheit als eine Normalität, die nicht exponentiell ansteigt, sondern eher sich auf so einem konstanten Niveau hält, seitdem wir die moderne Gesellschaft haben.
Aber würde es uns damit nicht besser gehen, Herr Kühl, mit dieser Perspektive, anstatt immer dieses, ne, wir leben gerade in der unsichersten Zeit und oh Gott, ne, nächstes Jahr schon wieder alles ganz anders und KI und. Also würde uns das nicht so ein bisschen ein positiveres Blickwinkel oder Perspektive geben, wenn wir mal sagen, hey, dieses Unsichere ist in Anführungsstrichen völlig normal. Ja, wir mögen es nicht, aber es ist jetzt nicht nur 2024 oder seit 2020 so, sondern in den letzten Jahrzehnten schon immer wieder so. Also das würde uns doch alle mehr helfen, oder, diese Perspektive?
Ja, also mein Argument ist zu sagen, geschichtliche Kenntnisse haben eine beruhigende Funktion. Also sie befreien einen davon, jeden Hype in irgendeiner Form mitzumachen, weil man besser in der Lage ist, Phänomene sozial einzuordnen. Gleichzeitig haben wir natürlich einen Praktikerdiskurs, was Organisationen betrifft, eine ausgefeilte Geschichtsblindheit. Man interessiert sich eigentlich nicht dafür, wie das früher gewesen ist. Selbst in den Organisationen, in denen ich denn tätig bin, wenn ich denn sage, ach, das ist ja interessant, was Sie da jetzt gerade für eine Reorganisation planen. Kann das sein, dass Sie sowas vor 25 Jahren schon mal gemacht haben? dann gibt es gar keinen Mitarbeiter, gar keine Mitarbeiterin, die sich mehr daran erinnern kann, dass so eine Reorganisation schon mal gelaufen ist. Das heißt, wir haben sowohl in Bezug auf die einzelne Organisation eine auffällige Geschichtsblindheit, als auch insgesamt, was jetzt Kenntnisse über Organisation angeht. Also ich arbeite im Moment gerade an einem Buch, da geht es um Führungskonzepte im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland. Das Harzburger Modell, das kennen noch Personen, die irgendwo jetzt im, würde ich sagen, im Bereich der 70 oder 80 Jahre alt sind. Aber alle Jüngeren kennen das nicht. Obwohl man natürlich in dem Moment, wo man sich das denn anschaut, sehr genau sehen kann, dass da bestimmte Ideen propagiert worden sind, die heutzutage auch noch aktuell sind. Und da finde ich, hat, wie Sie sagen, geschichtliches Wissen einen beruhigenden Effekt, entdramatisiert sehr häufig.
Was wir aber so ein bisschen festhalten können, Herr Kühl, und jetzt auch ein bisschen mit positiverer Stimmung nochmal in die zweite Hälfte dieses Gesprächs reinzugehen. Ich glaube, was wir festhalten können, ist ja, dass wir schon jetzt aktuell an einem Punkt angekommen sind, wo wir so altbewährte Methoden oder Selbstverständlichkeiten der letzten Jahrzehnte hinterfragen müssen, können, sollten. Was glauben Sie jetzt? Was braucht es jetzt in Unternehmen? Wie gesagt, es ist vielleicht schwierig, eine Allgemeinheit dort festzustellen, aber vielleicht gelingt es Ihnen ja. Also auf der einen Seite, dass natürlich die Unternehmen zufrieden sind, dass Profit erwirtschaftet wird, dass alles läuft. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Mitarbeitenden zufrieden sind und verstehen, was sie auf der Arbeit eigentlich zu tun haben. Also an welchen Stellschrauben, glauben Sie, können wir jetzt quasi organisationstechnisch drehen? Was braucht es jetzt in der Zeit?
Der Punkt ist diese Vorstellung der Harmonisierung von Zielwidersprüchen durch Organisationen. Also wir denken ja immer, dass Organisationen in der Lage sein müssen, eigentlich alles gleichzeitig zu machen. Sie müssen die Mitarbeiter glücklich machen. Die Kunden müssen super zufrieden sein. Gleichzeitig muss die Politik befriedigt werden, weil ausreichend Steuern generiert werden. Die Umwelt soll geschützt werden und das alles gleichzeitig. Und zwar gleichzeitig optimierend. Und das halte ich für naiv. Zielwidersprüche sind dadurch gekennzeichnet, dass sie im Widerspruch zueinander stehen. Und dann gibt es manchmal, ganz, ganz selten, irgendwelche Win-Win-Situationen, wo sowohl die Organisation als auch die Mitarbeiter als auch die Kunden davon profitieren können. Aber in 95% der Fälle geht der Vorteil des einen auf Kosten des anderen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich möchte, dass Kunden und Kundinnen 24-Stunden-Service haben, brauche ich Leute, die abends arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand gerne tut, ist vergleichsweise gering. Das heißt, es ist kein Win-Win-Spiel, sondern der Vorteil des einen geht auf die Kosten des anderen. Ganz einfach ausgedrückt, in dem Moment, wo ein Unternehmen, weil sie Aktionäre haben, möglichst viel Gewinn ausschütten möchte an die Aktionäre, zahle ich das gleiche Geld nicht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Und jetzt kann ich so tun, als wenn ich in der Lage wäre, diese verschiedenen Widersprüchlichkeiten miteinander zu vereinbaren. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen man auch hohes Maß an Unzufriedenheit produziert. Weil man baut eine Sichtweise von Organisationen auf, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und meine Wahrnehmung ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eins sind, aber eins nicht, nämlich sie sind nicht dumm. Das heißt, sie realisieren, also man lässt sich vielleicht mal 2-3 Monate irgendwie verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Aber sie sind nicht doof. Das heißt, sie haben eine sehr realistische Sichtweise dafür, was das Arbeiten in Organisationen betrifft. Und ich plädiere an der Stelle dafür, nicht diese Spannung durch harmonisierende Formeln rauszunehmen, sondern sie zu benennen und dann zu gucken, wie man sich auf der Stelle auf irgendetwas einigen kann. Zu überlegen, was müssen wir den Kunden bieten, um sie nicht zu verlieren? Ja, und was müssen wir letztlich auch an Mitarbeiterinteressen berücksichtigen, weil die sollen ja auch weiter bei uns arbeiten. Die sollen, im Moment ist ja die Situation, wir wollen diese Mitarbeiter nicht verlieren. Deswegen können wir da nicht ohne weiteres eben auf die Kunden entsprechend zugehen. Auf der Ebene muss man jedenfalls intern wenigstens ehrlich miteinander umgehen und nicht allzu schnell zu diesen harmonisierenden Aussagen kommen. Also Sie verstehen meine Intention, wo ich dagegen halte, wo ich auch denke, dass dieser Diskurs zu stark mit Harmonieformeln arbeitet, wo Harmonie letztlich nicht herstellbar ist, sondern eher Widersprüchlichkeiten, Gegensätze im Moment gemanagt werden müssen.
Das sehe ich genauso, Herr Kühl, weil in der Recherche zu meinem Buch, wo ja wir auch kurz Kontakt hatten oder wo ich ein bisschen mehr über Ihr Konzept, wo wir gleich noch drauf kommen, lesen konnte, habe ich nämlich auch festgestellt, dass wir oft dieses Paradoxon irgendwie haben. Also wir haben auf der einen Seite, wenn wir jetzt auf den Menschen gucken, irgendwie der hat das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Struktur, nach Gewissheit. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein bisschen Freiräume, die Komfortzone verlassen, ein bisschen Unsicherheit, um uns weiterzuentwickeln. Allein das sehe ich schon als Paradoxon. Und was Sie jetzt eben angesprochen haben, das habe ich dann auch irgendwie so festgestellt, dass so irgendwie die Leistung trifft auf Wohlfühlcharakter, irgendwie Stabilität auf Flexibilität, Konkurrenz irgendwie auf Kollaboration. Also wir haben so ganz viele verschiedene Merkmale. Und ich hatte das dann so ein bisschen verglichen, und vielleicht geben Sie mir auch recht, dass es so ein bisschen wie Yin und Yang ist irgendwie. Also so hatte ich so das Bedürfnis, dass die zwar nicht widersprüchlich sind, glauben Sie nicht, dass wir das irgendwie, jetzt kommt wieder meine Metapher, so unter so einen Hut bekommen, also dass es mal bisschen mehr nach links ausgeprägt ist, bisschen mal wieder nach rechts. Das ist ja das, was Sie, glaube ich, gesagt haben, oder? Dass wir es nie schaffen, alles gleichzeitig optimal zu erfüllen, sondern dass es mal ein bisschen nach links weht und ein bisschen mal nach rechts, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden, Ihre Aussage?
Also mit Yin-Yang, glaube ich, kommt man da nicht besonders weit, weil das ja auch letztlich eine Harmonieformel ist. Und schon wenn man sich das bildlich vorstellt, dann ist das nachher am Ende ja ein geschlossener Kreis, wo die beiden Gegensätze denn aufgehoben werden. Also das ist sicherlich zu einfach. Was man schon feststellen kann, das kann man ja sogar auf der Ebene des Einzelindividuums sich anschauen, dass es so Wellenbewegungen gibt. Also wenn ich jetzt ganz viel Sicherheit habe, dann will ich jetzt mal wieder ein bisschen Aufregung haben. Wenn ich jetzt intensiv für eine Prüfung gelernt habe, dann will ich danach wieder Entspannung haben. Also der einzelne Mensch, wenn ich jetzt auf die Ebene mal runtergehe, da gibt es sicherlich solche Trends und solche Entwicklungen, wo man mal das eine intensiver macht und mal das andere. Wenn ich viel gegessen habe über Weihnachten, dann will ich danach Sport machen und so. Das ist in gewisser Art und Weise auch banal. Die interessante Frage ist, wie das jetzt bei Organisationen ist. Und bei Organisationen beobachte ich das auch. Klar, natürlich gibt es da auch diese Wellenförmigkeiten, weil es nie diese optimale Organisation geben wird. Es gibt keine optimale Organisationsstruktur. Selbst für ein Unternehmen oder eine Verwaltung in einem bestimmten Markt gibt es sie nicht. Und deswegen wählt man immer eine Struktur, die dann irgendwann die ungewollten Nebenfolgen zeigt, auf die man dann reagiert, und dann macht man eine Reorganisation und hat dann plötzlich wieder was anderes, die dann wiederum ihre ungewollten Nebenfolgen zeigt. Also da merkt man solche Veränderungen. Was ich eben glaube, ist, dass man die Widersprüchlichkeiten, die Dilemmata viel offensiver thematisieren muss und dass man sie auch nicht zu schnell wegdefinieren darf. Also natürlich ist so ein Wort wie Ambidextrie, also so Beidhändigkeit, man muss beides bedienen können, klingt erstmal hübsch und ist nett, aber nimmt die Konflikte ja nicht raus, sondern sagt lediglich, dass Organisationen in der Lage sein müssen, Dilemmata zu managen. Und da würde ich sagen, ja, klar, natürlich müssen sie das in irgendeiner Form leisten. Dafür sind Führungskräfte da, diese Widersprüchlichkeiten immer wieder neu zu bearbeiten. Man kriegt sie nicht weg.
Fordern Sie dann damit jetzt eigentlich dann auch so ein bisschen mehr radikale, weil das so ein bisschen aus Amerika, dieser Begriff Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz von Unternehmen, Organisationen über diese Dilemmata, über diese Widersprüche? Also dass generell da ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Transparenz reinkommt?
Ich würde erstmal sagen, man soll die Mitarbeiter nicht verarschen.
Keine falschen Hoffnungen auch vielleicht generieren?
Ja, man macht das ja häufig nicht bewusst, sondern da gibt es irgendwie so eine Welle Partizipation, Empowerment, Selbstorganisation. Und man ist ja als Führungskraft dann erstmal selbst davon angetan. Das ist häufig gar kein böser Wille, der dahinter steckt, dass man solche Konzepte denn propagiert. Aber was ich schon häufig beobachte, also gerade bei diesen beseelten Personen an der Spitze von Organisationen, die das dann auch nach außen propagieren, ist eine starke Diskrepanz zwischen dem, was sie selbst wahrnehmen und wie sie ihre eigene Organisation verklären, und dem, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber reden. Und da eine etwas realistischere Sichtweise zu entwickeln, finde ich nachvollziehbar. Also dass ich, wenn ich jetzt mit 100% Kapitalbesitzerin, also Kapitalbesitzerin und Unternehmerin eines 500-Personen-Unternehmens bin, dass ich das alles ziemlich geil finde, was ich da jetzt gerade mache und aufgebaut habe, ist nachvollziehbar. Aber dann gehört quasi im zweiten Schritt dazu, erstmal zu begreifen, dass meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter das nicht zwangsläufig genauso sehen werden wie ich. Und zwar alleine aufgrund der Rolle, der unterschiedlichen Rollen, die wir in so einer Organisation einnehmen. Mhm. Da würde ich es vermutlich so einen etwas stärkeren Realitätssinn, würde ich sagen. Dass man Organisationen, dass man da ab und zu auch mal heucheln muss und dass eine Scheinheiligkeit zur Organisation mit dazu gehört, ist auch klar. Aber ich habe teilweise den Eindruck, dass die Sichtweise auf Organisationen zu idealisieren, zu naiv wird. Und da ein bisschen mehr Realitätsnähe reinzubringen, ist, glaube ich, im momentanen Diskurs nicht schlecht.
Das ist, Herr Kühl, wunderbar die Brücke zu dem Thema, wie ich ja auf Sie überhaupt aufmerksam geworden bin. Denn in der Recherche zum Buch ist mir ein Konzept im Internet aufgefallen und dann habe ich Ihren Artikel dazu gelesen und so sind wir auch in Kontakt gekommen. Denn Sie haben jetzt schon angesprochen, ein bisschen mehr Realität, ich habe ein bisschen aufgeschrieben, Dilemmata, die auch zu besprechen, die Diskrepanz. Und das haben wir ja oft in Organisationen, Stichwort Regeln. Denn auf der einen Seite brauchen Unternehmen Regeln, damit sie überhaupt funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn sich jeder jetzt an die Regeln halten würde, würde das Unternehmen auch erstarren und sich nicht weiterentwickeln können. Das heißt, an manchen Stellen werden manchmal auch bewusst Regeln gebrochen. Und da gibt es das Konzept, was auf den Soziologen Niklas Luhmann zurückzuführen ist, brauchbare Illegalität. Und Sie haben sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben. Und mögen Sie mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, bevor wir da kurz in die Tiefe gehen, erläutern, was besagt dieses Konzept? Was können wir darunter verstehen? Was ist die Intention dieses Begriffs, dieses Konzeptes?
Also die Idee ist eine alte, die ist sogar vor Niklas Luhmann schon in der Soziologie gedacht worden. Und zwar der Gedanke zu sagen, dass eine Organisation oder generell jedes soziale Gebilde, wo man sich hundertprozentig an Regeln hält, nicht funktionsfähig ist. Das heißt, man braucht auf der einen Seite Regeln, um Stabilität zu produzieren, man braucht aber eine gewisse Toleranz für Abweichung. Funktionale Regelabweichung ist die Idee, die da 40er, 50er Jahre des letzten Jahrhunderts dann aufgekommen ist. Und ich habe dieses Konzept deswegen intensiver ausgearbeitet, weil ich mich vor ein paar Jahren über die öffentliche Diskussion über den Dieselskandal geärgert habe. Auch schon fast wieder Geschichte, aber eben diese Feststellung, dass einige Automobilkonzerne bei den Abgaswerten getrickst haben. Und dann gab es so eine allgemeine moralische Empörung. Wie kann man das bloß und wie ist das vorstellbar? Und es ist eine große Sauerei. Und ich war deswegen irritiert, weil wir eigentlich seit den 1950er Jahren wissen, dass in der Automobilindustrie, wenn es darum geht, die Verbrauchswerte darzustellen, also wie viel Benzin man braucht, natürlich das immer so dargestellt wird, dass das optimal ist. Da werden dann irgendwelche Sachen abgeklebt, wird das leichteste Auto genommen einer Reihe und dann stellt irgendwann nachher am Ende die Autofahrerin oder der Autofahrer fest, oh, ich verbrauche viel mehr, als das eigentlich im Handbuch angegeben ist. Das heißt, es gibt in der Automobilindustrie Wissen darüber, wie man bestimmte Werte so darstellt, dass sie einigermaßen akzeptabel sind.
Aber gibt es auch, ne, dass nur der Automobilbranche, gibt ja auch in vielen anderen Bereichen, ne, ob es der Akkubetrieb ist von Laptops, von Smartphones, ne? Also das nur mal kurz als Ergänzung. Ich glaube, es gibt viele Branchen, ne, wo Werte vermittelt werden, die unter den besten Bedingungen irgendwie nur möglich sind.
Völlig normal. Und was dann von den Automobilkonzernen gemacht worden ist, ist, dass man das bei den Abgaswerten dann in einer ähnlichen Art und Weise gemacht hat und in diesem Graubereich, den man da wahrgenommen hat, halt bestimmte Schritte gemacht hat, die sich später als rechtlich nicht haltbar durchgehalten haben. Nicht in Deutschland. Der Skandal ist von den USA gekommen mit deutlich stärkeren Überwachungseinrichtungen an dem Punkt und eben nicht der gleichen Verflechtung zwischen Politik und Automobilindustrie. Und dann wurde halt gesagt, das dürft ihr nicht machen. Und das ist ja dann für die einzelnen Automobilkonzerne auch richtig teuer geworden. Und dann wurde sehr stark personalisiert. Es sind halt einige wenige bei uns gewesen. Das Top-Management hat davon nichts gewusst. Und dieses Mea Culpa, also von wegen, kommt auch nie wieder vor. Und dann Compliance-Richtlinien verstärkt. Wo ich gesagt habe, das ist eine Sicht auf Organisationen, die nicht der Realität entspricht. Weil wenn ich mir angucke, wie ein Großkonzern funktioniert oder eine große Verwaltung, dann wird alltäglich an einer Vielzahl von Regeln, gegen eine Vielzahl von Regeln verstoßen. Und zwar nicht deswegen, weil die Leute persönliche Vorteile davon haben, sondern weil man die Organisation handlungs- und leistungsfähig halten muss. Und das heißt, wir müssen erstmal anerkennen, dass brauchbare Illegalitäten, funktionale Regelabweichungen zum Alltag von Organisationen mit dazugehören. Und dann braucht man ein Risikomanagement, um zu gucken, an welchen Stellen sind diese Regelabweichungen so riskant, dass da eventuell ein Großkonzern komplett drüber pleite gehen kann. Also man muss letztlich über Form von Regelabweichung sprechen, was sehr schwierig ist in Organisationen, weil man tut ja nach außen so, als wenn die Regeln immer alle eingehalten werden. Das heißt, es ist auch für Beratungsprozesse eine große Herausforderung, diese Graubereiche der Regelabweichung überhaupt thematisierbar zu machen. Aber mir ging das um eine Entmoralisierung dieses Diskurses. Mhm. Also das ist so eine Form von ja, Regeln sind wichtig und müssen eingehalten werden und wir halten sie auch alle ein. Das hat mit Organisationsrealität nichts zu tun und man schadet letztlich der eigenen Organisation, wenn man das zu stark mittreibt. Sondern man muss erstmal anerkennen, es gibt dieses Phänomen brauchbare Illegalität und zwar nicht nur von Illegalität, sondern von brauchbarer Illegalität. Das hat eine Funktion in der Organisation und erst wenn man das thematisiert und akzeptiert hat, lohnt es sich eben den nächsten Schritt zu gehen und das sich genau anzugucken, an welchen Stellen wir diese brauchbaren Illegalitäten vielleicht bearbeiten müssen.
Und das fand ich nämlich so spannend, als ich das alles gelesen habe, dass wir alle, wenn wir in einem Unternehmen anfangen auch, wir kennen ja alle diese Regelbrüche. Also selbst beim Onboarding in den ersten Wochen wird ja schon einem gesagt, normalerweise ist die Regel XY, du musst eigentlich zum Hans gehen und der Hans erlaubt dir das und dann darfst du etwas bestellen als Beispiel. Aber wir in der Abteilung, wir gehen zur Silke, die macht das viel schneller und dann, also diese Regelabweichungen, die kennen wir, glaube ich, alle ja in Unternehmen. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, und das fand ich halt so spannend, ist, wie gehen wir damit aber um mit diesen Regelbrüchen? Also machen wir mal die Tür zu und sprechen dann quasi nur hinter verschlossenen Türen darüber? Oder ist ein Management, ein Unternehmen in der Lage, das auch transparent und auch offen intern zu besprechen, zu sagen, so, wir haben gewisse Regeln und wir bitten euch auch alle an, die zu halten. Aber sollte es zum Nutzen fürs Unternehmen sein, ist es natürlich auch unter Berücksichtigung von Werten oder von Risikomanagement in Ordnung, die Regeln zu brechen. Also da ist ja auch wieder diese Transparenz, diese Offenheit, die wir eben hatten, wo Sie gesagt haben, das realistisch anzusprechen. Fehlt Ihnen das auch in den Unternehmen, dass da nicht darüber sozusagen offen gesprochen wird? Oder glauben Sie, brauchen wir das gar nicht?
Nein, das Problem ist, man kann darüber nicht offen reden, weil es sich ja um Illegalitäten handelt. Und in dem Moment, wo man eingesteht als Führungskraft, dass eine Sache illegal ist, weil sie dann in die Akten reinkommt oder weil das in irgendwelchen Gesprächsprotokollen drin steht, ist man als Führungskraft mit dafür verantwortlich. Und dementsprechend ist die Forderung nach Transparenz in Bezug auf brauchbare Illegalität sicherlich die falsche. Das kann man fordern, aber es wird nicht dazu kommen. Also das ist diese Nutzlosigkeit dieser ganzen Kulturprozesse, die dann aufgesetzt worden sind, wo gesagt worden ist, sag doch, wo ihr abweicht. Und wir sind da sehr lernbegierig. Natürlich erzählt niemand, was da stattfindet. Also ich habe Konferenzen erlebt, großen Organisationen, wo auf der Vorderbühne genau sowas gemacht worden ist. Und dann wurde auch irgendwie lange vorbereitet mal irgendwas genannt, was eine Abweichung gewesen ist und gezeigt, wie man damit umgehen kann. Und ansonsten haben halt alle irgendwie das Gebet der Regelbefolgung da gesprochen. Und dann ging es in die Kaffeepausen und dann redeten sie darüber, was wirklich realistisch stattfindet. Das heißt, sie kriegen das nicht in eine breitere Organisationsöffentlichkeit gezogen. Und dann ist, also das ist für mich im Moment eine offene, auch spannende Frage, ist, wie müssen die Interaktionssettings aussehen, in denen sowas in geschützten Inseln überhaupt thematisierbar ist? Das machen Organisationen permanent, also macht relativ viel für Armeen, die extrem durchreguliert sind, auch aus guten Gründen durchreguliert sind. Wenn man so einen Panzer fährt und man hat da einen Fuß drunter, ist das ungünstig. Deswegen macht es da besonders Sinn, bestimmte Sicherheitsstandards zu haben oder auch dafür zu sorgen, dass irgendwelche Gewehre nicht verschwinden oder irgendwelche Munition verschwindet. Also es ist eine hochregulierte Organisation. Und gleichzeitig sind die auf ein hohes Maß an Flexibilität angewiesen. Das heißt, eine typische Organisation, die aufgrund einer starken Verregelung ein extrem hohes Maß an brauchbarer Illegalität hat. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, die meisten wissen, wie das genau läuft. Also man hat genaue Vorstellungen, was jetzt in der Truppengattung Marine oder in der Luftwaffe oder im Heer an regelmäßigen Abweichungen stattfindet. Das ist auch breit geteiltes Wissen. Aber wie kann ein Kontext aussehen, in dem besonders risikoreiche Themen so bearbeitet werden, dass es für die Organisationsspitze eine Möglichkeit gibt, einzugreifen, ohne dass die Personen vorgeführt werden, die über eine lange Zeit so gearbeitet haben? Das sind häufig im Interaktionsdesign, denn nachher, wenn man einen Veränderungsprozess da macht, sehr feine Fragen. Also wie viele Hierarchiestufen kann ich dabei haben? Kriegt das, also eine dritte Hierarchiestufe ist sofort problematisch. Das heißt, ich kriege es auf der gleichen Hierarchiestufe, kriege ich das noch bearbeitet. Wenn der Vorgesetzte schon dazukommt, wird es schwierig. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, ich mache einen Workshop mit Personen aus der gleichen Hierarchieebene, generiere diese oder generalisiere die Informationen, mache das im Einzelgespräch mit einem Hierarchen, muss dann überlegen, kann das noch eine weitere Ebene hochgehen? Wie spielt man diese Informationen zurück? Das ist sehr, sehr feingliedrig in der Interaktionsarchitektur, um sowas bearbeitbar zu machen, sodass ich nicht daran glaube, dass so eine Forderung nach Transparenz da was bewirken kann, sondern es geht eher um das Schaffen von so interaktionsgenau gesteuerten und genau definierten Interaktionsräumen, wo sowas eine Brücke zur formalen Struktur der Organisation bekommen kann.
Vielleicht haben wir uns missverstanden. Mit Transparenz meinte ich jetzt nicht, dass der Mitarbeitende zur Führungskraft geht und sagt, du, ich habe in dem Bereich die Werte quasi verändert, nur dass du Bescheid weißt, sondern was ich mit Transparenz meinte oder mit Bewusstsein ist, dass erstmal dieses Konzept oder diese Tatsache erstmal akzeptiert und auch verstanden wird, dass es in Unternehmen so läuft, um Innovationen, um Neuerungen überhaupt schaffen zu können, dass gewisse Mitarbeitende eventuell an der einen oder anderen Stelle mal Regeln brechen könnten in einem gewissen Graubereich. Ne? Also alles, was strafrechtlich verfolgt werden kann, ist ja meines Erachtens eh schon ausgeschlossen. Aber was Sie ja schon meinten ist, es gibt ja so gewisse Graubereiche, wo man so ein bisschen austoben kann. Und deswegen dachte ich nur Transparenz mit, dass eine Führungskraft das auch mal offen anspricht und eine Art, vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu utopisch, Herr Kühl, aber so eine Art Wertekompass oder auch, wie Sie ja meinten, so diese Interaktion zu ermöglichen, zu sagen so, wo ist es in Ordnung oder nicht in Ordnung, jetzt aktiv Regeln zu brechen, aber wo gibt es diese Graubereiche und wo werden wir als Unternehmen auch sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil das verstößt gegen unsere Werte, gegen unsere, also zum Beispiel bei den Abgasen war so in meinem Kopf, die wollten ja alle dem Unternehmen etwas Gutes tun, diese Mitarbeitende, bis zu einem gewissen Level, wo man sagt, hey, vielleicht sollten wir es nicht ganz übertreiben oder sogar völlig dann fälschen. Glauben Sie, dass so ein Wertekompass oder generell das aktiv anzusprechen, darüber zu diskutieren, wie Sie ja meinten, diese Interaktion, dass das nicht helfen würde? Oder bin ich dazu utopisch unterwegs?
Es gibt den Trend, also gerade in der Compliance-Szene, also derjenigen, die in Organisationen dafür zuständig sind, dass die Regeln eingehalten werden, das stark über so Wertekataloge, Moralkataloge laufen zu lassen. Und dann werden so Kärtchen verteilt, wo dann draufsteht, überleg dir bei jeder Handlung, ob du das deinen Kindern gegenüber rechtfertigen kannst und solche Sachen. Das halte ich für eine Fehlentwicklung. Das ist eine Moralisierung eines Themas, was eigentlich auf der Ebene von Organisationskultur und Formalität verortet ist und führt eher dazu, dass die Mitarbeiter sich fragen, was soll das eigentlich alles? Also wenn jetzt irgendwie ein Konzern, der an der Stelle getrickst hat, danach auftritt und sagt, wir haben unsere Message gelernt und wir haben jetzt hier einen Wertekatalog, an dem sich alle Mitarbeiter jetzt bitte zukünftig zu halten haben, dann ist das, ja, die müssen das machen, weil die kriegen dann aus den USA da einen Inspektor reingesetzt, der auch eine Kulturveränderung nachvollziehen muss. Ich verstehe, weswegen diese Organisationen dieses Spiel dann auch mitspielen müssen, aber die Vorstellung, dass sich darüber was in dem faktischen Verhalten ändert, ist falsch. Die Variante, also da würde ich Ihnen zustimmen, ist zu sagen, dass es wichtig ist, dass sowohl bei den Führungskräften als auch bei denjenigen, die für Compliance zuständig sind, ein Verständnis für dieses Konzept der funktionalen Regelabweichung entstehen muss. In der Radikalität, in der das ist. Also ich benutze auch den Begriff der Grauzonen und zwar deswegen oder auch der kreativen Regelauslegung oder des Workarounds, um das überhaupt besprechbar zu machen, jetzt in konkreten Projekten. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass ein Verstoß gegen eine formale Regel der Organisation sehr häufig auch ein Verstoß gegen Gesetze ist. Also irgendwelche Missachtung von Sicherheitsvorschriften, wenn irgendwie eine Sicherung überblockt wird, überbrückt wird. Das Umgehen von bestimmten Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Das ist eigentlich im Prinzip immer strafrechtlich relevant. Es kann sehr leicht passieren, dass man dafür 2-3 Jahre ins Gefängnis geht. Das heißt, wir haben es mit ganz, ganz vielen Fällen zu tun, wo diese brauchbare Illegalität nicht nur ein Verstoß gegen formale Ordnung der Organisation, sondern auch gegen Gesetze ist. Und das muss man in der Radikalität erstmal anerkennen. Und dann kann man überlegen, naja, wie kriegen wir das besprechbar? Und an welchen Stellen brauchen wir eine gewisse Duldung dieser teilweise sogar gesetzesverstoßenen Illegalitäten in Organisationen? Und da kenne ich wenige Organisationen, die in der Lage sind, das jetzt in dieser abstrakten Formulierung erstmal für sich in ihrer Selbstbeschreibung stehen zu lassen, weil die meisten schreiben dann in ihr Leitbild rein, ja, und wir halten uns an Gesetze. Und damit treibt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Arbeitspraxis darauf angewiesen sind, gegen bestimmte Gesetze zu verstoßen, weil sie anders ihren Job nicht machen können, das Problem wird abgewälzt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im operativen Bereich. Und wenn denn man auf so eine Formulierung verzichtet und sich eine Unternehmenschefin sich hinstellt und sagt, Ich habe Respekt vor der Kreativität, die wir im Umgang mit bestimmten Regeln gefunden haben, dann ist das, glaube ich, eine realitätsnähere Beschreibung als diese rein legalistische Haltung, die häufig in der Außendarstellung von Organisationen zu finden ist.
In den meisten Fällen geht es ja gut, Herr Kühl, irgendwie. In manchen Fällen halt nicht, wie jetzt.
99,9% der Fälle geht es gut, ja. Mhm.
Genau, wie jetzt in der Automobilbranche. Sie haben ja jetzt schon angeklagt, dass Sie es nicht gut fanden, wie damit am Ende umgegangen ist. Was wäre denn die richtige Art, damit umzugehen, wenn dann so ein Regelbruch zu einer großen Krise führt, zu so einem großen Skandal? Ist es dann, weil auf der einen Seite kann ich ja dann einen Schuldigen suchen und sagen, du warst es schuld und jetzt musst du leider das Unternehmen verlassen und wir brauchen mehr Regeln. Gäbe es denn auch noch eine andere Alternative, dass ein Unternehmen die Verantwortung übernimmt und nicht einen normalen Mitarbeitenden dafür irgendwie beschuldigt? Oder ist das nicht möglich, weil es braucht am Ende diesen einen Schuldigen, um auch der Öffentlichkeit darzulegen, wir haben jetzt was geändert? Oder gäbe es eine andere Alternative, die Sie sehen?
Nein, also jetzt bei diesen öffentlichkeitswirksamen Megaskandalen sind die Handlungsmöglichkeiten extrem begrenzt. Also das wäre nicht vorstellbar für einen VW-Vorstand gewesen zu sagen, übrigens, kennt ihr das Konzept der brauchbaren Illegalität? Das haben wir bei uns ganz erfolgreich angewandt. Ich übernehme volle Verantwortung dafür. Also wäre eine interessante Intervention gewesen. Hätte mich auch interessiert, wie darauf reagiert worden wäre. Aber das wäre schon mit einem sehr hohen persönlichen Risiko verbunden gewesen. Nein, das heißt also in dem Moment, wo es zum Skandal kommt, egal ob es jetzt in der Politik, in der Wirtschaft oder Gesundheitswesen oder auch in der Wissenschaft ist, gibt es eigentlich immer drei Mechanismen. Das eine ist die Verschärfung der Regeln. Also man macht neue zusätzliche Regeln, die letztlich den Effekt haben, dass noch mehr brauchbare Illegalität nötig ist. Das zweite ist, man hängt die Compliance-Abteilung noch weiter oben auf, also richtet das als eigenes Vorstandsressort ein und man tauscht die Person aus, die dafür verantwortlich sind. Die kriegen ja in vielen Fällen dann auch eine gute Abfindung dafür bezahlt. Also man weiß, wenn man Top-Manager ist.
Man kriegt das Geld für solche Risiken, genau.
Ja, das klingt zynisch, aber es ist letztlich damit eingepreist. Also die exorbitanten Gehälter, die da gezahlt werden, sind nicht durch die Leistung zu rechtfertigen, die diese Personen erbringen. Es gibt keinen Grund, weswegen jemand in der Bank 100-mal mehr verdienen muss als der Schaltermitarbeiter. Und die einzige Rechtfertigung, die ich sehe, ist zu sagen, es hängt damit zusammen, dass im Falle eines Falles die Personen aufgrund der hierarchischen Struktur Verantwortung übernehmen müssen. Insofern ist ein Teil des Gehalts eine Risikoprämie, die man dafür bezahlen muss, in dem Fall geopfert werden zu müssen. Und das heißt, es führt jetzt in dem Moment, wo so ein Skandal dann auftritt, dann muss man das nach Regeln der Kunst so und so abarbeiten und man muss dann sich eher schnell als langsam von den entsprechenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann auch trennen. Das, wo ich die Hoffnung sehe, ist, dass im Risikomanagement von Organisationen man eine gewisse Form von Sensibilität für die wirklich schwierigen Themen entwickelt. Also das Problem, wenn man sich jetzt so einen Großkonzern anschaut oder auch eine große Verwaltung anschaut, ist, dass das Risikomanagement sehr stark auf die Formalstruktur ausgerichtet ist und für diese organisationskulturellen Prozesse eigentlich wenig Verständnis hat. Und eine spannende Frage, und da wird aus meiner Sicht auch in der Compliance-Szene zu wenig drüber diskutiert, ist die Frage, wie kann ein Risikomanagement aussehen, dass das Konzept der brauchbaren Illegalität ernst nimmt und gleichzeitig in der Lage ist, aber die 5 Themen zu identifizieren, woran der Organisation richtig kaputt gehen kann. Und das ist anspruchsvoll. Also das ist nicht so eine Sache, die man mal so eben nebenbei macht. Da müssen wir im Moment überhaupt erst die Methoden entwickeln, um zu so einer Form von Risikomanagement in der Lage zu sein.
Okay, Herr Kühl, mit Blick auf die Uhr ist es fast eine Punktlandung. Ich habe all meine Fragen gestellt. Und Herr Kühl, wir haben eine abschließende Frage mal in unserem Podcast. Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es anders machen. Gibt es jetzt, Sie sind wie gesagt ja in vielen Gebieten gerade aktiv, aber gibt es jetzt so spontan eine Sache, wo Sie sagen, Sie würden sich das von uns Menschen, von Unternehmen, von der Gesellschaft wünschen, was wir anders machen? Also gibt es da so eine Sache, wir hatten ja jetzt schon in der brauchbaren Illegalität in diesem Konzept eine Sache ja schon benannt, aber gibt es eine übergreifend, wo Sie sagen, Sie würden sich wünschen, wenn das Organisationen oder wir Menschen anders machen zukünftig?
Ja, wünschen kann man sich sicherlich viel und die Frage ist auch, ob, wenn ich jetzt hier einen Wunsch äußere, ob ich nicht so unbedeutend bin, dass das überhaupt irgendwelche Effekte hat. Was ich schon feststelle, ist, dass so eine gewisse Überhitzung in Debatten da ist, sehr schnell mit einer Meinung und einer Position unterwegs, wo ich mir manchmal denke, es würde einfach helfen, manchmal etwas mehr nachzudenken, nochmal nachzulesen, etwas genauer hinzugucken. Das hätte vermutlich eine entspannende Wirkung, nicht nur auf einen selbst, sondern vielleicht auch für bestimmte Diskussionen und Diskurse, die in Organisationen, aber auch vielleicht in der Gesellschaft insgesamt laufen. Also so eine gewisse Form von etwas weniger, aber wenn denn was etwas genauer und etwas präziser, auch im Ton vielleicht treffender, das würde ich mir wünschen. Also wenn Sie das entsprechend durchsetzen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar für den Podcast.
Mal gucken, wer hier alles zuhört und das mitnehmen kann. Aber ich fand das einen schönen Abschluss, Herr Kühl. Und zum Abschluss, wer sich mehr mit Ihnen und mit Ihren ganzen Gedanken und auch Erkenntnissen auseinandersetzen möchte. Sie haben diverse Bücher geschrieben. Sie haben ja auch eben schon gesagt, dass Sie gerade an einem neuen Buch dran sind. Das aktuellste Buch von Ihnen ist Schattenorganisation, agiles Management und ungewollte Bürokratisierung. Sie haben einen Podcast, den Sie mit einem Kollegen quasi führen, der ganz formale Wahnsinn, finde ich auch einen tollen Titel. Und Sie schreiben auch regelmäßig Blogartikel im Internet. Soziopolis ist sozusagen die Internetseite, wo die Blogartikel erscheinen. Und wer beruflich mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, da ist man dann bei Metaplan ganz gut aufgehoben. Das zum Werbeblock. Herr Kühl, es war eine große, große Freude, mit Ihnen sich da auszutauschen und vielen Dank für Ihre Einblicke in diese ganze spannende Thematik.
Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.